Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Sendung von Hallo Casa. Mein Name ist Michael und heute werde ich mit Heidi Forster sprechen. Heidi wohnt in Quito und einige Jahrzehnte, 28 Jahre in Quito, ist Maklerin vor Ort. Heidi kommt aus Deutschland, daher sprechen wir Deutsch. Das ist für mich einfach und angenehm. Heidi, stell dich doch mal unserer Audienz vor.
Ja, hallo an alle. Ich heiße Heidi Förster. Eigentlich Förster, aber Forster sage ich immer, weil in der spanischen Sprache gibt es das Ö nicht. Deshalb sage ich Forster. Bueno, ich wohne in Quito schon seit 28 Jahren. Es ist sehr schön hier, deshalb bin ich auch hier geblieben und arbeite seit 10 Jahren als Maklerin. Okay. Ich arbeite überregional hier in Ecuador. Und kann nur sagen, es ist sehr viel Arbeit. Ich muss manchmal sehr viel reisen, lerne viele Leute kennen, deshalb macht mir das Spaß. Mein Stern-Tierkreiszeichen ist Zwilling, das ist ein bisschen extrovertiert und deshalb macht mir das sehr viel Spaß.
Super, klasse. Wie ist es denn in Quito zu wohnen? Für jemanden, der noch nie in Ecuador war, vielleicht sogar noch nicht mal in Südamerika, Wie ist Quito? Wie ist es eine anstrengende Stadt vielleicht manchmal? Super wilde Stadt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Quito.
Also ich muss sagen, Quito ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Als ich vor über 20 Jahren herkam, da war das noch vollkommen anders. Es hat sich hier total modernisiert. Wir haben wunderbare Hochhäuser im Moment. Wir haben eine sehr gute Verkehrsverbindung. Es fahren keine uralten Autos mehr durch die Gegend, die Umwelt verschmutzen. Wir haben sogar jetzt demnächst eine neue U-Bahn. Die bauen sie schon seit Jahren und die wird jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch eingeweiht. Also man kann wirklich stolz sein auf Quito. Es gibt einen wunderbaren Stadtkern mit einer sehr schönen großen Kathedrale, da ist auch dann der Präsidentensitz von Ecuador, es gibt wunderbare Plätze, alles wird sehr schön gepflegt und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich wohl hier, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier, aber doch, es ist ein schönes Wohnen.
Ich habe das jetzt schon auch im letzten Interview gehört, dass Quito sich oder auch Ecuador allgemein sich gerade unglaublich wandelt. Wieso ist das so und was ist der Grund und wie sieht man das auch?
Also ich habe da so meine eigene Ansicht. Ich habe das, die vorherige Regierung hat sich sehr bemüht, alles, aber auch alles zu verändern. Die Regierung war 10 Jahre hier dran und ich muss wirklich sagen, ich habe immer jeden Tag gedacht, man schon wieder was Neues und toll. Wir hatten vorher zum Beispiel ein System, wenn man Papiere machen musste in der Behörde, dann war das eine unglaublich anstrengende Geschichte. Man ging morgens dahin bei Toresöffnung und kam abends erst wieder raus und so. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pass als Ausländer braucht oder einen neuen Ausweis oder sowas. Das ist eine Sache von einer Stunde maximal und dann ist das erledigt und das ist alles aufgrund dieser letzten Regierung. Und auch Straßen, auch Häuser, es gibt wunderbare Hochhäuser hier, alles im modernsten Stil gebaut, mit Wohnungen, die sind wirklich vorzeigemäßig auf der ganzen Welt. Ich bin ganz happy, wirklich hier zu sein, weil es macht auch sehr viel großen Spaß, das dann zu verkaufen natürlich, nicht? Der Trend in den letzten Jahren ging ja sowieso jetzt zur modernen Bauweise hin. Vorher waren es eher so ein bisschen rustikalere Häuser und mit dicken Wänden und großzügig, zum Beispiel keine Seltenheit, dass eine Familie mit zwei Kindern ein Haus hatte mit 600 Quadratmetern zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Leute wollen alle bequem wohnen, etwas kleiner, aber pflegeleichter. Mhm. Und man hat eben auch nicht mehr das Personal hier, weil es ist jetzt nicht mehr so wie früher, da hatte man Personal, ein Dienstmädchen zum Beispiel oder manchmal eine ganze Familie. Puertas Adentro heißt das. Die wohnten drin im Haus. Mhm. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also jetzt haben alle Leute ihre eigenen vier Wände und die kommen dann arbeiten.
Hat das auch was damit zu tun, dass sich eventuell die Familienstruktur ein bisschen geändert hat? Dass man vielleicht von Großfamilie, das vielleicht noch, ist eine Annahme, das weiß ich natürlich nicht, von vor ein paar Jahrzehnten noch normal war, dass man eben mit vielleicht drei Generationen zusammengewohnt hat und jetzt hin vielleicht so ein, manchmal auch Single-Haushalte oder Pärchen, die sich entschieden haben, keine Kinder zu haben. Hat das damit auch vielleicht etwas zu tun?
Viel zu tun, ganz genau. Früher war das wirklich so, dass drei Generationen in einem Haus wohnten. Aber jetzt, es wohnen immer noch die Kinder länger als in Deutschland bei ihren Eltern. Mhm. Das hat damit zu tun, nun Quito ist Universitätsstadt. Mhm. Und so ist es gar nicht notwendig, wie in Deutschland zum Beispiel, dass die Kinder zum Studieren in eine andere Stadt müssen. Klar. Die sind so dann in Quito, in der Uni, und wohnen praktischerweise zu Hause. Und erst wenn sie dann fertig sind, ja dann, und dann ihre eigene Familie gründen zum Beispiel, ja dann wohnen sie natürlich woanders. Ne? Aber das, früher war es anders, jetzt ist es eben so, dass am Ende doch die Kinder eher ausziehen. Mhm. Und der ganze Wohnungsmarkt hat sich dann natürlich entsprechend danach gerichtet.
Klar.
Es gibt jetzt viel mehr Suites, kleinere Wohnungen, und die werden auch verkauft.
Mhm. Auch wahrscheinlich solche aparte Studios, die, wie nennt man das, klar, kleine Wohnungen, die aus einem Zimmer bestehen mit einer Kochnische und einem kleinen Badezimmer, die wahrscheinlich dann auch im Endeffekt dann Nachfrage haben.
Also eher ist es so, die ganz kleinen Suites, alle haben aber noch ein Schlafzimmer dazu. Also es ist ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, das ist hier die kleine Suite.
Okay.
Ein Badezimmer natürlich. Und wenn die Wohnstruktur ist ja sowieso hier ein bisschen anders noch als in Deutschland. Also eine Suite beispielsweise hat ungefähr um die 50 Quadratmeter. Mhm. Das ist eigentlich eine Suite ganz schön viel.
Ja. Bezüglich der, du hast jetzt einige Sachen angeschnitten schon, die super interessant sind. Bezüglich der, du hast eben die Universitätsstadt angeschnitten. Quito wird ja total facettenreich sein, wird ja von Arbeitervierteln wahrscheinlich auch, Studentenvierteln, dann eben auch Leute, die dann in den Hochhäusern arbeiten, Bankern. Wie kann man Quito so ein bisschen aufteilen, geografisch oder vielleicht auch sozial, oder ist das schwierig?
Nein, das ist nicht schwierig. Es gibt also in ein großes, sagen wir mal, es heißt hier Centro Norte. Das ist eigentlich das Bankerviertel, das Finanzviertel. Da konzentrieren sich alle Büros und Geschäfte und auch höherpreisige Geschäfte und sowas und dadurch auch die höherpreisigen Wohnungen und Häuschen. Häuser sind hier in sogenannten Urbanizaciones. Das heißt, sie sind alle in einem, wie nennt man das in Deutschland, sagt man in einer Siedlung. Alles zu, sehr sicher. Die Qualität ist so ein bisschen höher hier und deshalb muss man darauf achten, dass man, wenn man ein Haus kauft, möglichst in einer solchen
geschlossene Wohngemeinschaft oder wie man das nennt. Okay, ja.
Da kann man dann wohnen und das ist ganz schön. Dann gibt es noch die Außenbereiche, da im Norden zum Beispiel, das ist alles, aber da gibt es Häuser, die sind sehr preiswert, aber auch sehr modern. Der ganze Trend geht jetzt zur Modernität hin. Ja. Und da gibt es dann noch auch noch den Süden, da gibt es auch noch wieder ein Preisgefälle. Man kann da sehr preiswert wohnen, aber also schön, also wirklich schön. Ich finde, da ist auch der riesengroße Quito-Busbahnhof. Da zu wohnen ist sicherlich sehr schön. Es gibt große Parks auch und große Einkaufszentren und Schulen das ist also schon, und große Krankenhäuser darf man auch nicht vergessen da. Es vermischt sich langsam. Die die vorher eher in den Außenbereichen wohnten und eher, sagen wir mal, etwas ärmlicher wohnten, die legen jetzt Wert darauf, auf schönes Wohnen. Und das gefällt mir.
Du.
Moment, vom Ausland vielleicht auch. Und ja, vor allem von den gut ausgebildeten Architekten, die wir hier in Ecuador haben.
Erzähl uns doch mal ein bisschen über die Ausbildung oder auch über die Education, über die hohe Qualität der Leute, die diese Gesellschaft so prägen. Das Studentenbild und die Studenten prägen ja die Stadt schon sehr viel. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Wechsel des Landes beigetragen hat, wie viel Potenzial in diesem Land ist, was auch Wissen und Expertise betrifft.
Da muss ich auch wieder auf die vorige Regierung kommen, ehrlich gesagt. Ja. Der Präsident, der vorige, hat sehr viel großen Wert gelegt auf Exzellenz, hat er immer gesagt. Mhm. Hat alle Universitäten überprüfen lassen. Er hat die Professores geprüft. Sie mussten richtige Examen ablegen. Nicht nur in der Uni, in den Unis, sondern auch in allen Bereichen, in allen Krankenhäusern und so weiter. Und dann auch in den Schulen natürlich, ganz klar. Sie mussten zeigen, was sie können und was sie wollen, und nach diesem Kriterium wurden sie dann auch aufgenommen, wieder neu eingestellt und können jetzt arbeiten. Mhm. Und das fand ich ganz bemerkenswert, dass er sowas überhaupt gemacht hat. Das habe ich noch nie vorher gehört. Mhm. Und ich habe selber eine Tochter, die studiert an einer privaten Uni. Der Präsident hat damals auch die Möglichkeit eingeführt, dass man als Schulabgänger ein Examen machen konnte mit einer allerdings etwas hoch angesetzten Punktzahl. Wenn man diese Punktzahl erreicht hat, dann konnte man sich aussuchen, in welcher Universität man studieren konnte, in welcher staatlichen Universität. Und man wurde ohne Probleme aufgenommen. Andere nicht. Meine Tochter hat es nun nicht so ganz, es fehlte ihr 2 Punkte. Und deshalb studiert sie jetzt an einer privaten Universität, die aber auch sehr gut ausgestattet ist, muss ich sagen. Und sie ist im Medizinbereich und auch da haben sie Kliniken und sowas. Also das ist wirklich ganz schön.
Du hast gerade die Kliniken und auch das Gesundheitssystem so ein bisschen angesprochen. Erklär uns doch mal ein bisschen, wie die Situation da vor Ort ist. Ist das... Wie fühlst du dich, wenn du krank wirst? Was machst du? Und vielleicht auch, wenn mal ein Unfall passiert, wie funktioniert dann der Prozess?
Genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben in Ecuador das beste Notfallsystem von ganz Südamerika. Wenn hier etwas passiert, dann ruft man an und also den Notfallruf oder wie das heißt. Die kommen sofort. Innerhalb von einer halben Stunde sind die da maximal.
Okay.
Und nächsten Standpunkt halt. Mhm. Egal, es kommt drauf an, wo man ist, ne? Und dann nehmen die einen sofort auf, bringen einen, wenn ein Unfall passiert ist, zum Beispiel ins nächste Krankenhaus. Es gibt einige staatliche Krankenhäuser, aber alle privaten Krankenhäuser müssen diesen verunfallten Menschen aufnehmen und behandeln. Und da wird nicht gefragt, kann der das überhaupt bezahlen? Gibt es jemanden, der das unterschreibt? Hat der überhaupt eine Kreditkarte oder sowas? Nein, es wird behandelt. Mhm. Und das ist einfach toll.
Super.
In der Familie sowas. Es ist jemand in meiner Familie mal ohnmächtig geworden, einfach so. Und dann haben wir angerufen, die kamen innerhalb von 15 Minuten, waren die da und wir haben nichts bezahlt. Ich hätte das gerne bezahlt, die wollten gar nichts haben. Und dann mich mal ein bisschen erkundigt, ist wirklich so, wie ist das? Ja. Was passiert, wenn man ruft einen Notdienst, dann wird man behandelt.
Ja super. Wahrscheinlich dann auch, wenn ich jetzt mal zum Check-up gehe oder zum Zahnarzt, dann dann wird es wahrscheinlich auch, wie teuer ist es, wenn ich jetzt eine normale Versicherung brauche, wie teuer ist es im Monat, wenn ich eine normale Gesundheitsversicherung?
Ja, es gibt private Versicherungen, es gibt aber auch die staatliche Versicherung hier. Das ist IES, heißt die. Bedeutet, wenn man also eine Arbeitsstelle hier hat, dann wird man da automatisch versichert. Es ist Pflicht. Es gibt eigentlich hier kaum Menschen, die keine Versicherung haben.
Okay, das ist, ja, okay.
Es wäre illegal. Mhm. Ja, es ist bestimmt, aber es ist illegal.
Ja.
Und es wird sehr, sehr kontrolliert auch. Das ist also sehr. Wenn man also Mitglied ist, dann kann man, egal mit welcher Krankheit, da in dieses Krankenhaus gehen oder auch zum Arzt gehen. Die sind da und dann kann man sich behandeln lassen. Bei Zahnbehandlungen ist das ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, überall so. Wenn also zum Beispiel ein Zahnersatz braucht, dann muss man sich eben eine Stelle suchen, wo es nicht ganz so teuer ist. Mhm. Wenn man zum Beispiel ein Implant möchte, dann kostet es, jetzt heute habe ich just gehört, kostet ein Implant von einem Zahn $500. Mhm. Ich finde das zu viel. Vorher, vor anderthalb Jahren ungefähr, habe ich mich mal erkundigt, da kostete das noch über $1,000. Also insofern ist das...
Also kann man sagen, es ist auf jeden Fall alles, man hat Zugriff drauf und es ist eigentlich sehr, sehr gut koordiniert und perfekt. Okay. Ja, das sind immer so Punkte...
Straße sitzt und da angefahren wurde, dann dauert das ein bisschen, bis jemand kommt, aber die sind hier alle sehr gut eingerichtet und eigentlich dauert es nicht so lange.
Okay, super. Noch eine kurze Frage für jemanden, der auch noch, wie gesagt, noch nie in Quito war. Wie ist es als Frau in Quito zu wohnen, auf der Straße herumzugehen? Wie nimmst du das auf oder wie empfindest du es?
Also sagen wir mal so, ich gehe nicht nachts im Dunkeln alleine auf die Straße. Das würde ich allerdings auch in Deutschland kaum tun, weil es ist immer ein bisschen gefährlich. Ne? Alleine mit einer Begleitung ist das wieder was anderes. Ich fahre durchaus und treffe mich mit Freunden oben in Quito. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Quito, fahre also da rauf und wir gehen essen oder wir gehen auch mal was trinken. Und es ist überhaupt kein Problem. Überall kann man Auto auch stehen lassen, nicht an der Straße natürlich, aber es gibt an der Straße, wenn es keinen anderen Parkplatz gibt, dann gibt es da Wächter, die auf das Auto aufpassen, denen gibt man dann nachher $1 und dann ist das Auto da und unversehrt. Und insofern gibt es kein Problem. Allerdings, es gibt schon natürlich, das muss man sagen, Kriminalität, wenn man also zum Beispiel auf der Straße mit einem Telefon geht und jemand ruft an und man antwortet, kann es durchaus sein, dass mal irgendjemand kommt und einem das Telefon wegreißt. Ja. So. Zu merken. Haben die einfach nicht hier. Sie sind wie froh, dass ich da bin. Und das gefällt mich immer und das freut mich auch und deshalb fühle ich mich halt hier so wohl. Ne?
Klar. Bezüglich der, du hast ja eben noch mal ganz kurz gesagt, ja, du hast auf der einen Seite hast du sehr viel Erfahrung in Quito selber, aber eben auch du reist sehr, sehr viel und hast sehr viel Tätigkeiten in ganz Ecuador. Erklär uns doch mal ein bisschen, was du eigentlich genau machst und auch wo und wie dein Einzugsbereich bezüglich deiner Aktivitäten genau aussieht.
Also wie gesagt, als Maklerin hat man immer wieder Aufträge. Es kommen Leute. Ich stelle fest, dass ich als sagen wir mal, nicht allzu junge Frau und Ausländerin die die Sprache einigermaßen kann, hier sehr viel Vertrauen genießt. Das muss ich schon sagen. Die Leute rufen mich auch noch nach Jahren an und fragen, ob ich ihnen helfen kann beim Verkauf eines Anwesens. Das freut mich natürlich jedes Mal sehr. Und ich reise viel, das stimmt. Ich reise manchmal auch alleine. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben hervorragende Straßen hier, also Autobahnen, die wirklich mit ausgezeichneter Verbindung sind. Und ich kann nur sagen, alles funktioniert eigentlich immer ganz gut. Manchmal haben die Besitzer die Papiere nicht zusammen. Da muss ich mich drum kümmern natürlich. Ich mache auch Behördengänge. Ich muss sehen, dass wirklich alles da ist, um etwas auch dann schnellstens verkaufen zu können. Sollten die Papiere nicht da sein, muss ich die erst besorgen oder im Laufe der Zeit, manchmal dauert das ein paar Wochen, wenn ich das schon anbiete, mache ich aber gleichzeitig Papiere.
Ja.
Und so ist das dann, dass wenn ein Käufer kommt, dann kann sofort der Verkauf stattfinden. Das ist schön. Also wirklich. Und das ist egal wo. Ich reise auch jetzt im Moment, bin ich gerade dabei, in Guayaquil Haciendas zu suchen für Kunden, die Käufer, die suchen Haciendas. Und das ist hochinteressant, weil ich ja in Guayaquil nicht arbeite, ist es das eigentlich das erste Mal, dass ich solche großen Anwesen suche und verkaufen kann. Und das ist für mich total interessant.
Erzähl uns mal ein bisschen über Guayaquil. Wie spricht man es genau aus? Guayaquil?
Guayaquil.
Erzähl uns mal ein bisschen von Guayaquil. Wie ist es? Das ist ja direkt an der Pazifikküste, hat aber so eine, so eine Bay, so eine Bahia.
Also Guayaquil ist die zweite heimliche Hauptstadt, sagen wir mal. Ne? Mhm. Die Hauptstadt Quito. Aber Guayaquil ist, sagen wir mal, ist es ein bisschen vergleichbar mit Bayern in Deutschland. Mhm. Bayern würde immer gerne unabhängig sein, weil Bayern funktioniert hervorragend. Im Grunde bräuchten sie Deutschland gar nicht. Mhm. Aber, und hier ist das genauso in Guayaquil. Es funktioniert sehr gut. Sie haben einen riesengroßen Hafen. Da gibt es auch genug Arbeit für alle eigentlich. Und es gibt schon eine Arbeitslosigkeit hier in ganz Ecuador. Aber Guayaquil ist auch sehr modern, das kann man wirklich ja sagen. Mir persönlich gefällt Guayaquil so sehr gut, dass ich manchmal denke, ach, da könntest du eigentlich auch wohnen. Aber weil ich ja nun die ganze Zeit hier in Quito bin, werde ich auch wahrscheinlich hier bleiben. Aber Guayaquil ist interessant, hat ein riesengroßes Umfeld, weil hat das Küstenklima, es ist warm, durchschnittlich, sagen wir mal, hat es so um die 28 Grad. Und hat eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit auch. Es gibt viele Haciendas da. Es gibt Bananen, es gibt Reis-Haciendas, Reisfelder, riesige Reisfelder. Es gibt die Kokosölpflanze da auch in ganz großen Hektar. Es gibt manchmal Haciendas, es gibt manchmal 1500 Hektar oder 2000 Hektar Land da zu kaufen. Ne? Pflanzen, das auch funktioniert, zum Beispiel Bananen ist interessant im Moment. Noch vor Jahren hat man für eine Kiste Bananen ungefähr $4 bezahlt im Weltmarkt. Da haben sie alle geweint und haben gesagt, das ist viel zu wenig und das können wir uns also gar nicht mehr leisten und so. Jetzt hat sich der Preis stabilisiert, aber so in dieser Weise, dass sie jetzt auf dem Weltmarkt $14 bezahlen für eine Kiste. Mhm. Also das hat zur Folge, dass die Bananeros, so heißen die Besitzer, eigentlich gar nicht mehr so viel Interesse haben, ihre Haciendas zu verkaufen, weil im Moment ist es schön, eine zu haben.
Und daher gibt es dann auch wirklich Leute, die wirklich Interesse haben an so einer Bananenplantage, an so einer Hacienda, die wirklich auch schon operativ Bananen kultiviert.
Genau, die haben dann diese Bananen, Haciendas, die Besitzer haben Verträge, zum Beispiel mit Chiquita, dieser Marke Chiquita Odol. Mhm. Die kaufen, dann haben sie Verträge und die kaufen die gesamte Ernte. Und das ist natürlich hochinteressant für die. Diese Haciendas haben alles. Sie haben Häuser, sie haben Verpackungsanlagen, große, so mit Piscinas, wo sie die Bananen dann erstmal tauchen, damit alles Ungeziefer weggeht und dann werden sie verpackt. Und sie haben sogar eine eigene Start- und Landebahn innen drin, damit für kleine Flugzeuge, ja, die dann aber dazu benutzt werden, dass für zum, wie nennt man, Fumigar, sagt man hier auf Spanisch, wie nennt man das? Jetzt fällt mir das deutsche Wort schon nicht mehr ein. 28, ich bemerkt war, das ist, um die Pflanzen von Ungeziefer freizuhalten.
Ah, okay.
Besprüht,
okay.
Ja.
Okay.
Ja, dazu sind dann diese Start- und Landebahnen da.
Ich muss dir gestehen, ich kann mir 1000 Hektar gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Fußballfelder das sind, aber das ist wahrscheinlich mehr, als man sich das eigentlich allgemein vorstellen kann. Es ist halt ein kleines, ja, es ist halt ein ganz gutes Stück Land wahrscheinlich und Wald.
Das kann man an einem Tag mit einem Pferd zum Beispiel nicht umreiten.
Ah, okay. Ja, das ist ja schon mal eine Aussage. Okay. Das ist aber, und bist du da auch involviert in solchen Transaktionen mit Bananenplantagen? Ich meine, das ist ja, ich kann mir vorstellen, dass da mehrere Leute involviert sind, dass da viele Parteien involviert sind, dass da viel die ganze Frage der Dokumentation, um zu schauen, stimmt das eigentlich, wer ist eigentlich der rechtmäßige Besitzer und so weiter und so fort. Wie funktioniert das? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Es ist so, wenn es einen Interessenten gibt, der so etwas kaufen möchte, investieren möchte in eine Bananenplantage, dann lässt man sich erstmal natürlich eine Ficha Technica, heißt das hier, also so eine Beschreibung, eine technische Beschreibung schicken und sieht, was, wie groß ist es. Es steht noch nicht drauf, wer der Besitzer ist, aber das, was es alles hat, dann auch mit wem die Hacienda Verträge hat, wie viele Kisten Bananen sie dann haben und verkaufen können und sowas alles. Wenn das alles stimmt, dann setzt man sich mit dem Besitzer oder mit den Maklern, Intermediarios, in Verbindung und dann hat man auch Kontakt nachher mit dem Besitzer und kann sich mit dem austauschen. Man muss allerdings die meisten wollen das, einen Nachweis bringen, dass man wirklich das Geld hat und dann, ja, dann kann man es kaufen.
Ja.
Dann ist es so relativ leicht auch, ist die Übergabe. Also man muss das Personal, kann man übernehmen oder auch man kann sich Neues einstellen, aber es ist natürlich besser, das eingespielte Personal zu übernehmen, nicht? Das sind alles Bananeros, die viel Erfahrung haben in dem, was sie tun. Und ja, und dann, das muss man abwickeln erstmal. Der alte Besitzer, der gibt das also praktisch auf und man stellt die Leute wieder neu ein mit neuen Verträgen und so ist das dann reibungslos und es gibt keine Altlasten, sagen
ja,
wir
mal. Ja, ist klar. Also es wird im Endeffekt Tabula Rasa gemacht mit dem alten Vertrag und dann eben nochmal neu, alles neu. Genau. Hast du?
Bei allen Käufen.
Ja.
Von Besitztümern und dann wird das bei einem Notar gemacht, wie überall auf der Welt.
Ja. Hast du persönlich Zugriff auf solche Bananenplantagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, so eine kleine Bananenplantage wäre gar nicht schlecht und falls du sowas im Portfolio hast, wie hast du auch Sachen, die sich vielleicht ein Einzelinvestor leisten könnte oder sind das dann alles mehrere zig Millionen an Kosten, die man dann erwarten müsste?
Also man kann das ganz leicht ausrechnen. Ein Hektar, es kommt ein bisschen drauf an, wo genau die Plantage liegt. Mhm. Ein Hektar kostet zum Beispiel von einer eine Plantage, die wirklich funktioniert, ne? Mit Pflanzen. Man muss davon ausgehen, die Pflanzen, eine Bananenpflanze, die steht ungefähr 10, 15 Jahre. Mhm. Und eine Banane muss man nicht neu pflanzen, sondern die erneuert sich von selbst. nach einer gewissen Zeit stirbt sie dann ab und es kommt unten wieder eine neue raus. Sodass, und diese neue trägt aber dann aber noch nicht, ne? Dann ist das also sind das neue Pflanzen praktisch, sodass die gibt es in jeder.
So, da sind wir wieder nach einer kurzen technischen Unterbrechung. Wir machen jetzt weiter ohne Kamera für die Leute, die uns auf YouTube zusehen. Heidi, du warst beim Thema bezüglich der Bananenplantagen. Erzähl uns nochmal ganz kurz ein bisschen mehr darüber, wie sich das zusammensetzt und im Endeffekt, wie auch der Ertrag aussehen kann.
Ja, also Plantagen gibt es im ganzen Land natürlich. Bananen gibt es eher an der Küste, weil da das Klima ja anders ist. Bananen brauchen warmes Klima, nicht? Bananenplantagen, das ist wirklich ganz interessant. Ich sagte, glaube ich, schon, dass sie jetzt sehr viel Geld zahlen, 14 Dollar auf dem Weltmarkt für eine Kiste Bananen. Und wenn man bedenkt, dass im Jahr 1800 bis 2300 Kisten Bananen geerntet werden pro Hektar, dann kommt da schon einiges zusammen bei 500 oder 300 Hektar zum Beispiel, nicht? Und deshalb lohnt sich das. Wenn man sich interessiert, eine Bananenplantage zu kaufen, natürlich wissen, was es kostet. So kommt es auch ein bisschen darauf an, wo sie nun liegt. Aber der Preis für einen Hektar Bananen funktionierend, muss man dazu sagen, Bananenplantage ist zwischen 27.000 und 35.000 Dollar. Da kann man sich also dann nun ausrechnen, wie viel Geld man hat und dann kann man entsprechend suchen.
Das geht.
Ja, das geht eigentlich schon, ne? Allerdings, gut, das summiert sich natürlich, wenn man also bei 300 oder 500 oder sogar 1000 Hektar ist, dann ist das natürlich schon, sind einige Millionchen kommen da zusammen. Aber es lohnt sich. Es gibt auch Plantagen, die sind mixto. Die haben also einen Teil, sagen wir mal, bei 500 Hektar in total, haben die vielleicht 250 oder 200 Bananen, dann haben sie 100 Hektar Kokospalme oder sie haben andere Sachen. Also es gibt auch Reisplantagen und es gibt auch Camarones-Plantagen. Das sind die Krabben, die großen Shrimps. Das ist auch eine ganz interessante Sache, die es allerdings auch nur an der Küste gibt, natürlich, weil die Camarones-Larven Salzwasser brauchen, Meerwasser brauchen. Und das ist sehr gut. Es gibt also große Abnehmer. Das ist auch eins der Produkte, die stark exportiert werden von Ecuador in die Staaten, zum Beispiel nach USA, also da Camarones. Mhm. Die wachsen dann eine Weile und dann werden sie gefangen und dann werden sie verpackt und dann exportiert.
Das ist eine
interessante Sache.
Wie kommt man denn an sowas dran? Hast du da Zugriff auf solche, direkt
auf
solche Plantagen?
Natürlich, ganz klar. Wenn es jemanden gibt, der sich interessiert, dann kann er sich mit mir in Verbindung setzen. Ich suche dann für ihn das Passende.
Gibt es auch Formen des Anteilshabers, dass man sagt, ich bin jetzt einfach nur, hab die und die Prozentzahl von so einer Plantage und bin ich hauptsächlich der direkte Besitzer davon? Gibt es auch sowas?
Ja, natürlich. Der ist dann auch Mitbesitzer. Das gibt es, dass man also eine Prozentzahl nur hat.
Okay.
Klar.
Okay.
Man kann auch mit mehreren sich interessieren und dann hier kommen. Also Ecuador, muss ich ja nun sagen, ist also ein ideales Land für Investitionen, speziell für, sagen wir mal, Aussteiger. Oder für ältere Menschen, die ein warmes Klima brauchen und die in Ruhe leben wollen und aber noch nicht so ganz sich zurückziehen möchten, da ist doch so eine Plantage genau das Richtige, weil das ist nicht zu viel Arbeit, er hat Personal, es wird alles gemacht und hat trotzdem seine Verdienstmöglichkeit dadurch. Ne?
Ja, und zur Not kann man dann Selbstversorger sein, ne?
Ja, ganz klar. Und ich habe eine zum Beispiel, also das sind jetzt alles, was ich jetzt angesprochen habe, sind Plantagen an der Küste. Ich habe zum Beispiel Plantagen auch im Hochland in der Nähe von Quito. Eine zum Beispiel, die liegt mir ganz besonders am Herzen. Der Besitzer ist auch Deutscher und möchte gern verkaufen aus Altersgründen. Und das ist so eine schöne Plantage. Die hat 1000 Hektar und ist ausgesprochen preisgünstig. Die kostet nämlich nur 3 Millionen Dollar. Die hat also ein Restaurant, die hat ein Zimmer, um da zu übernachten. Man könnte da ein Touristikprojekt draus machen mit Pferden und hat einen eigenen Strand an einem Fluss mit Wasserfall und sowas. Es ist
Wow,
wunderschön,
super.
da zu sein. Ja, wirklich
Wo,
wahr.
wie weit von Quito ist das etwa entfernt?
Das ist ungefähr 40 Minuten von Quito entfernt
Mit dem
nur.
Auto, das geht ja.
Mit Auto zieht, das ist überhaupt nicht weit und ist so schön und das Klima ist immer warm und immer hat es auch Wasser, es ist nie trocken, auch nicht in den etwas trockeneren Sommermonaten. Es ist einfach nur schön da und absolute Erholung und genau richtig für jemanden, der so irgendwas sucht, sich noch zu beschäftigen oder so. Das ist genau das Richtige.
Braucht man halt
Ja.
nur noch das kleine, das Kleingeld dafür und dann ist das
Ja,
perfekt.
na klar, na
Das
klar.
ist vor allem auch interessant, wenn das eben 40 Minuten von Quito entfernt ist, dann hat man ja auch sofort natürlich eine potenzielle Kundschaft aus Quito, die ja dann auch
Ja,
das gewisse.
erstmal das und dann kommt Ecuador ist sehr tüchtig auf dem Touristikmarkt oder im Touristikmarkt. Sie legen sehr viel Wert auf Ausländer und auf Touristen und das wäre natürlich noch eine absolute Bereicherung. So
Absolut.
was. Ja,
Absolut.
genau.
Aber du siehst wahrscheinlich da auch noch Bedarf. Also es ist ja jetzt, ja, der Tourismus wird wahrscheinlich gerade sehr gut angekurbelt, aber es ist immer noch
Ja.
auf jeden Fall noch nicht gesättigt und noch Raum da.
Noch lange nicht gesättigt. Es fehlt immer noch Infrastruktur, immer noch neue Sachen, die man machen kann. Und dafür ist sowas natürlich hervorragend geeignet, nicht?
Du hast eben interessanterweise kurz das Thema Pensionierung erwähnt und auch, dass Ecuador ein guter Platz ist, um sich niederzulassen nach der Arbeitswelt. Cuenca ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt dafür, dass da sehr, sehr viele Amerikaner sich niederlassen, wahrscheinlich auch Deutsche. Gibt es da weitere Orte und auch vielleicht, warum sind das, was spricht dafür, nach Ecuador zu gehen, abgesehen vom Klima?
Ja, also in erster Linie immer ist das Klima natürlich da. Also hier gibt es, in Quito haben wir ein sehr interessantes Klima eigentlich. Es ist immer frühlingshaft, sagen wir mal. Im Moment, jetzt in diesem Moment haben wir Regenzeit ein bisschen. Das ist aber nicht so, dass es also unentwegt hier 24 Stunden regnet. Heute Nacht hat es mal geregnet, heute Morgen auch, gestern Abend auch, aber jetzt ist zum Beispiel wieder so ein ganz kleines bisschen die Sonne raus, aber immer sind Wolken. Und dann haben wir in den Sommermonaten nur Sonne und ein bisschen Wind dazu. So. Gegenden, wo es also immer sehr schön ist und auch immer genügend Wasser ist und auch wirklich sehr erholsam auch für Europäer, das ist Santo Domingo. Das ist auf der Strecke von Quito an die Küste. Da
Okay.
liegt eine Stadt, die ist ein bisschen größer auch und die heißt Santo Domingo und da sind auch viele Deutsche auch übrigens. Und dann gibt es noch eine andere Küste, das ist die Esmeraldas-Küste. Da gibt es auch viele Ausländer und da gibt es einen Pastor, der macht im Moment ein Wohnprojekt und hat jetzt die Idee, Deutsche anzusprechen und da eine deutsche Siedlung herzustellen und einzurichten in der Nähe der Playa, des Strandes und des Meeres. Und da sollen also Häuser entstehen, die also nicht mehr als, sagen wir mal, 80.000, 90.000 Dollar kosten sollen. Und das finde ich auch ganz hübsch, ne? Also so im deutschen Stil soll das gemacht werden.
Absolut, ja, interessant, interessant.
Ja, finde ich auch.
Bezüglich jetzt sind wir so ein bisschen beim Thema der Immigranten und Ausländer in Ecuador. Wie setzt sich eigentlich als wahrscheinlich auch ein Land, das sowieso von Immigration geprägt ist und Auswanderung aus unserer Sicht, aus der Sicht der Europäer, Einwanderung aus der Sicht der Ecuadorianer. Wie setzt sich denn die Gesellschaft zusammen?
Die von den Migranten, die hier sind, ja, also
Allgemein, wahrscheinlich hat sich das, ist es wahrscheinlich auch so ein Melting Pot aus verschiedenen Nationen allgemein. Sind das die meisten? Sind es Europäer geprägt? Sind es die meisten? Hat man eine Vermischung zwischen Europäern und Indigenen? Wie sieht das, wie kann man sich das vorstellen?
also man kann sagen, dass wenn man sich das mal ansieht, es gibt sehr viele Schweizer und Deutsche in Ecuador. Aber natürlich auch aus anderen europäischen Ländern gibt es sie hier. Aber im Moment haben wir eine Invasion praktisch von Venezolanos.
Venezuelanern.
Venezolaner, die in ihrem Land nicht mehr leben können und jetzt vorübergehend hier sind. Die meisten wollen wieder zurück, das haben sie alle bekräftigt und das wird auch nachher so sein, wenn in Venezuela die politische Situation sich ein bisschen klärt. Ansonsten gibt es hier eigentlich aus ganz Europa ja, aus Europa viele Leute, Amerika. In Cuenca gibt es viele Amerikaner, die lieben das Wetter da und die lieben auch die Stadt, weil die Stadt erinnert, ist so ein bisschen älter. Sie ist Kolonialstadt eigentlich und die Häuser und die ganze Struktur ist eher so ein bisschen, auch die Europäer lieben das da sehr europäisch, würde ich sagen. Mir gefällt Cuenca auch sehr gut, ehrlich gesagt. Das Klima ist okay, man kann da, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt und man kann da wirklich super schön leben, muss ich sagen. Und noch was kommt dazu, es ist wesentlich preiswerter, dazu, hier in Ecuador zu leben, als in Europa, als in Deutschland zum Beispiel.
Was heißt das als Beispiel? Kannst du da
Das Leben als solches.
ja, ein Preisbeispiel, 1 Liter Milch oder ein Pfund Fleisch
Ach so, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt einkaufen gehe für eine Woche, dann muss ich ungefähr so 80 Dollar rechnen. Ich finde, da ist aber auch alles dabei, auch mal ein Weinchen und mal gutes Fleisch und so. Also das ist meiner Meinung nach finanzierbar.
Absolut, ja.
Und das ist also eingekauft in einem sehr guten Supermarkt. Wenn man allerdings ein bisschen preiswerter noch, dann geht man einfach auf den nächsten Markt. Die haben hier meistens mittwochs und sonntags geöffnet. Und dann kauft man da ein, ne, für die ganze Woche oder für den ganzen Monat oder sowas.
Ja.
Und da kann man sehr viel Geld sparen auch noch.
Ja. Und ich gehe davon aus, dass die Ausländer alle, so wie ich mir die Ecuadorianer vorstellen kann, alle mit offenen Armen empfangen werden und alle super offen sind und super nett sind.
Genauso ist es. Ich muss immer wieder, bin ich erstaunt. Ich muss sagen, hier gibt es überhaupt keine Fremdenfeindlichkeit. Mir gegenüber sind die Leute immer aufgeschlossen und nett
Toll.
und sehr neugierig. Sie wollen immer wissen, woher ich bin und wie lange ich schon hier bin, ob es mir gefällt in Ecuador und so weiter. Es ist sehr nett, wirklich. Und deshalb fühlt man sich hier als Ausländer ausgesprochen wohl.
Das ist klasse, super. Führ uns doch mal ganz kurz durch den Kaufprozess durch. Gehen wir mal davon aus, dass ich interessiert bin an einer Immobilie. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Also, wenn man sich interessiert für eine Immobilie, dann muss man an zwei Sachen denken. Einmal, dass man das Geld natürlich ins Land kriegen muss. Und zweitens, dass das eigentlich in Verbindung sein muss mit einem Visum hier. Weil in Ecuador braucht man ein Visum. Und man kann also als Ausländer natürlich hier schon was kaufen, nicht? Also man interessiert sich zum Beispiel für ein Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten dazu. Da rechnet man möglicherweise 200.000 bis 250.000 Dollar. Und dann kann man das kaufen. Man muss sehen, dass das Ganze immer über einen Notar geht. Also ohne Notar geht gar nichts, weil der überprüft auch noch. Das mache ich auch. Ich besorge die Papiere. Der Notar überprüft dann auch die Papiere, ob wirklich die Verkäufer auch die Besitzer sind und ob sie vielleicht eine Vollmacht brauchen und so. Wenn das der Fall ist, muss man das zuerst besorgen und dann ist das alles klar. So, dann braucht man als Käufer seinen Personalausweis, den man ja hier noch nicht hat, aber seinen Pass. Man muss alles mit dem Pass kaufen. Und man muss das Geld natürlich haben, man muss es auch bezahlen im Moment der Unterschrift. Das heißt, wenn also zum Beispiel, das Geld muss also hier sein und deshalb ist es ratsam, vorher das Geld hierher zu schicken mit einem und das klarzumachen bei der Bank, dass man dafür eine Immobilie kaufen möchte. Und das auch bei der Bank schon mal präsentieren, weil hier ist doch eine sehr strenge Kontrolle wegen des Geldwäschegesetzes auch, ne? So, dann sollte man möglicherweise schon in Deutschland, wenn man als Deutscher hier was kauft, versuchen beim deutschen Konsulat oder bei der deutschen Botschaft ein Visum zu beantragen. Das geht, man kriegt dann, das habe ich auch so gemacht und hat sich auch nicht geändert, man kriegt dann ein halbjähriges Visum. Mit diesem Visum kann man dann hierher kommen und wenn man die Immobilie dann hat, ist diese Immobilie dann Basis für das Visum. Man ist dann sozusagen Inversionista de bienes. Das heißt, du hast ein Haus, das hat einen bestimmten Wert und aufgrund dieses Hauses kriegst du dann dein Visum.
Und gibt es da einen
Und
Minimalwert für das Haus?
ja, es waren damals, es kam, glaube ich, um die 25.000, 28.000 Dollar rum, ungefähr.
Okay.
Das ist nicht so viel.
Ist nicht viel, nee, allerdings nicht.
Man kann auch natürlich, wenn man keine Immobilie kaufen möchte, auch eine gewisse Summe auf der Staatsbank, in der Staatsbank deponieren, auf ein Konto und hinterher kriegt man das dann irgendwie wieder raus. Wie das genau läuft, das muss man dann beantragen. Aber es ist schon sinnvoll, natürlich etwas zu haben. Und man hat gleichzeitig dann auch noch ein Arbeitsvisum.
Ach
Man darf
so.
hier arbeiten, wenn man das will. Oder ein Geschäftsvisum. Man kann hier ein Geschäft aufmachen. Zum
Okay.
Beispiel, wenn man diese Hacienda kaufen würde, ne?
Ja.
Und man macht daraus ein Touristikprojekt. Das ist alles wunderbar. Und es wird genauso, wird man behandelt als Ausländer wie Einheimischer.
Dann bekomme ich meine ecuadorianische Steuernummer und dann
Ganz genau.
hat das alles seinen
Seine
richtigen. Ja,
Richtigkeit. Und
okay.
man muss dann natürlich auch Steuern bezahlen und man kann dann im Steuersystem natürlich auch seine Kosten absetzen und alles genauso wie die hiesigen.
Das ist klasse, super.
Ja, eigentlich.
Bezüglich noch zwei Punkten der Regeln für Rentner oder gibt es allgemein eigentlich ein Rentensystem? Stell dir mal vor, ich bin Ecuadorianer, ich arbeite bei einem Unternehmen mein ganzes Leben lang. Gibt es auch eine Rentenkasse, in die ich einzahle? Okay.
Oh ja, die gibt es. Diese Rentenkasse ist ganz wichtig. Jeder, der arbeitet, muss versichert sein.
Okay.
Und wenn einer nicht versichert ist, dann ist das illegal. Also das kann man wirklich sagen. Und es wird auch Gott sei Dank überprüft, dass wirklich jeder hier seine Versicherung hat. Die Versicherung heißt IES. Und das ist noch ganz wirklich eine wunderbare Einrichtung. Seit ein paar Jahren gibt es nun die Möglichkeit, dass diese Versicherung, die eine eigene Bank hat, die heißt Banco IES, die finanziert bis 80% Immobilien.
Das
Das
ist
bedeutet,
viel.
das ist wirklich gut. Und wenn man braucht also als Einheimischer, aber auch als Ausländer, ich zum Beispiel habe auch meine Rente hier, praktisch nicht Rente, meine Rentennummer, Versicherungsnummer. Und ich habe auch so und so viele Monate eingezahlt. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr einzahlen, um eine Rente zu bekommen. Aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Kann das aber tun. Das kann
Ja.
man auch freiwillig machen, auf freiwilliger Basis. Aber jemand, der hier versichert ist und eine Immobilie gefunden hat und 20% Eigenkapital hat, bekommt den Rest von dieser Bank. Sollte es nicht reichen, dann springen die normalen anderen Banken ein und so zu einem relativ guten Zinssatz. Es ist nicht so preisgünstig hier. zu finanzieren wie in Deutschland zum Beispiel. Im Moment sind die Zinsen ja sehr unten. Das ist nicht der Fall. Also man muss hier zwischen 6 und 8 oder 8,5% rechnen.
Und kennst du, bitte, Entschuldige.
So dass man also vielleicht doch nicht allzu zu hoch finanzieren sollte.
Ja.
Aber die Möglichkeit besteht. Und das ist wiederum sehr gut für Leute, die hier investieren wollen in diesem Land, zum Beispiel in ein Bauprojekt, weil alle Eigentumswohnungen oder Häuser werden verkauft, wenn sie nicht allzu luxuriös und teuer sind. Weil ich sagte, glaube ich, schon vorher mal, der Trend geht jetzt zu etwas kleineren Wohnungen, aber dadurch natürlich auch preiswerteren Wohnungen. Und deshalb können die Leute das hier beim BS oder bei den Banken finanzieren. Und alles wird verkauft.
Verstehe.
Es lohnt sich also schon, in Ecuador zu finanzieren.
Investieren,
wollte ich sagen.
Und kennst du eigentlich auch, gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich mal auf die 8% Zinsen, habe ich keine Lust, gibt es auch Fälle, die du kennst, die in Deutschland finanziert haben? Gibt es Banken, die eine Immobilie in Ecuador finanzieren? Hast du davon mal gehört?
Nein.
Okay.
Ja, nein, das gibt es nicht.
Okay.
Man kann sich, wenn man solvent genug ist für eine Bank, natürlich schon das Geld leihen bei einer Bank, um es dann hier zu investieren. Aber dafür braucht ja die Deutsche Bank auch eine Sicherheit.
Klar.
Und die könnte man möglicherweise mit einer anderen Immobilie in Deutschland dann machen.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Na, aber es gibt keine Bank in Deutschland, die hier etwas finanziert. Das nicht.
Es ist eigentlich schön, wie du das sagst und wie klar du das eigentlich ausdrückst, wie einfach es eigentlich ist, nach Ecuador zu gehen.
Ja, es ist einfach.
Man bucht einen Flieger, man sucht sich vielleicht noch eine Immobilie, wenn man natürlich das benötigte Kleingeld hat und vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht auch den zeitlichen Rahmen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal ein paar Monate, die ich von meinem Ersparten leben kann und dann, dann geht es ja auch. Dann kommt ja auch alles Schritt für Schritt. Dann nimmt sie,
ja.
nimmt ja auch der, dann findet man vielleicht mal auch sogar eine Arbeit. Dann integriert man sich in die Gesellschaft. Man geht zu wahrscheinlich auch zu Ausländerabenden, die immer wieder stattfinden. Trifft schnell Bekannte. Und ist wahrscheinlich so, oder? Oder
ja, das ist ganz genau.
Ja.
Es gibt einen deutschen Stammtisch. Da hin und wieder gehe ich da auch mal hin. Nicht so oft, weil ich etwas außerhalb von Quito wohne. Der Stammtisch ist immer in Quito. Und dann hier ist es genauso. Ne? Wenn man hier so zwei Bierchen getrunken hat, ist das schon zu viel.
Ja.
Ja.
Hast du noch allgemein andere oder eine bestimmte Immobilie, die du uns präsentieren möchtest, die du uns vorstellen möchtest, die vielleicht noch interessant sein könnte?
Also ich habe auf jeden Fall ja eben schon mal diese Hacienda angesprochen, die einfach nur schön ist. Ich habe darüber hinaus noch einige Häuser, wunderschöne neue, hochmoderne Häuser, die sind aneinander gebaut, also eigentlich Reihenhäuser, haben 200 Quadratmeter ungefähr mit einer wunderbaren großen Tiefgarage. Die könnte ich wirklich jemandem ans Herz legen, hat einen eigenen Garten auch, hat einen ganz großen Bereich für Feste oder für Zusammenkünfte. Es hat einen Kinderspielplatz und ist wirklich sehr modern und neu und wunderschön gebaut auch, mit einem wunderbaren Blick auf das Tumbaco-Tal in der Nähe von Quito. Es ist aber von Quito realmente nur, ach, wie weit ist das entfernt vielleicht, von da 15 Minuten, mehr nicht. Und nur eine sehr gute Straße. Das ist auch noch ein Projekt, der Preis für ein solches Haus, das ist sogar das letzte Haus, was ich noch habe, ist $250.000. Und man kann es auch finanzieren mit einer bestimmten Bank hier, nicht mit der BS, das kann man ja nur, wenn man da registriert ist, aber mit einer Bank, die auch gute Zinsen hat, ehrlich gesagt. Und es ist sehr schön, da zu wohnen, sehr ruhige Wohngegend und ist alles abgeschlossen, alles bewacht und sehr hübsch.
Mhm. Klasse.
Dann habe ich auch noch Grundstücke natürlich für jemanden, der sich selber ein Haus bauen möchte oder bauen lassen möchte. Es gibt ja, sagte ich ja vorher schon, wir haben gut ausgebildete Architekten. Ich habe die auch an der Hand. Kann also ruhig, kann sehr gute Architekten empfehlen. Und man kann sich dann selber sein Haus bauen lassen nach eigenen Wünschen. Auch in etwas rustikalerem Stil, aber modern. Und das ist sehr, also auch eigentlich, man erspart sich auch Geld übrigens, wenn man sich das selber baut. Ne? Es kostet immer ein bisschen weniger, selber zu bauen, als sich was Neues zu kaufen.
Okay. Das weil es einfach nur noch ein Premium gibt auf den bestehenden Häusern oder weil es bestimmte Regulierungen gibt, die dafür die einem das favorisieren.
Also es ist so, hier braucht man, um ein Haus zu bauen, für den Genehmig man braucht auch eine Genehmigung hier, für den Genehmigungsweg nicht lange. Es gibt nicht so große Auflagen wie in Deutschland. In Deutschland haben wir ja das Klima und all sowas, da braucht man also für alles Mögliche eine Genehmigung. Hier ist das nicht ganz so. Obwohl man hier auch eine Genehmigung braucht. Es muss auch sogar von der Feuerwehr abgenommen werden, dass wirklich alles stimmt und dann kann man einziehen. Die Materialien hier sind wesentlich preiswerter. Wegen des Klimas, es ist ja immer eigentlich warm, braucht man also auch nicht so wetterfeste Wände. Und das macht das Ganze auch noch ein bisschen preisgünstiger. Und es geht relativ schnell. Wir haben ja jetzt nun seit ein paar Jahren macht man auch eine Hausstruktur aus Metall. Das ist eine ganz hochinteressante Sache. Was mir besonders gefällt, ist sogar Metallstruktur, die man sehen kann. Da hast du dann innerhalb von 3 oder 4 Monaten dein fertiges Haus.
Das geht ja richtig schnell. Das ist
Das geht
dann
wirklich
so
schnell
ein
hier.
Fertighaus, kann man sich das so vorstellen, ist das dann so
Nein,
Bausteine?
eigentlich nicht. Es wird alles neu gemacht und geschweißt und so. Nur das Material ist hier wesentlich preisgünstiger als in Deutschland und dadurch baust du schnell und preisgünstiger, viel preisgünstiger. Sagen wir mal ein Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern. Jedes Schlafzimmer hat sein Badezimmer. Es hat ein großes Wohnzimmer mit einer offenen Küche, so amerikanischer Stil, ne, zum Beispiel. Kostet hier, um das zu bauen, nicht mehr, höchstens sagen wir mal $80.000.
Das ist ja nix.
So, das heißt, man braucht noch ein Grundstück dazu. Dieses Grundstück kostet vielleicht, sagen wir, $100.000. Und dann hast du für 180, wenn das überhaupt 180 kosten würde, dann ein wunderbares, luxuriöses, neues Haus, das, wenn du es nach ein paar Jahren wieder verkaufen wolltest, auch leicht wieder verkaufen kannst, weil es modern ist.
Klar. Und ich habe sofort die Permission, um
Ja.
Unternehmer zu sein. Das ist ja auch noch ganz interessant.
So ist es. Ja, ganz genau. Das ist wirklich, ich bin gerade auch dabei, mir eins zu
Ja,
bauen.
ja. Ja, klasse. Bezüglich deines Serviceangebots, du hast ja gesagt, du machst eigentlich alles und es ist ganz, ganz wichtig, dass du die Kunden von Anfang bis zum Ende begleitest.
Ja.
Gibt es von dir einer Seite aus Tipps, die du anmerken möchtest, wo du sagen möchtest, okay, bevor man sich so etwas überlegt, so einen Schritt überlegt, was legst du anderen potenziellen Investoren, Auswanderern ans Herz, was sie vorher machen sollten?
Also Sie müssen auf jeden Fall, wenn sich jemand entscheidet, hierher zu kommen und was zu kaufen, muss man sich genau ansehen, ob wirklich die Verkäufer auch die Besitzer sind. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Es gibt hier schon Fälle, wo man versucht, dann etwas zu verkaufen, was einem gar nicht gehört. Da muss man also auf jeden Fall hingucken. Und eigentlich mehr ist gar nicht zu beachten. Wenn einer kommt, dann kommt er halt und kauft sich was. Das ist hier ganz einfach.
Ja.
Ich habe, also ich, gut, ich, ich hab, wir haben damals, als ich hierher kam, da habe ich wirklich ein Jahr überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht? Am Ende habe ich mich dann doch entschieden und es war relativ einfach. Ich habe es genauso gemacht, vorher mein Visum beantragt, dann halbjähriges Visum bekommen und dann hier was gekauft und dann hatte ich mein richtiges Visum hier. Das dauert insgesamt ein paar Wochen und dann hat man das.
Das ist ja, hört sich ja super einfach an. Klasse, super.
Ist es auch eigentlich. Und wenn man hier zum Beispiel eine Investition machen möchte, sagen wir mal ein Bauprojekt, dann ist es auch ratsam, eine Firma zu gründen hier. Dann wäre das eine ecuadorianische Firma und damit ist man dann sowieso aus dem Schneider. Man ist ganz ecuadorianisch und alles, auch das Geld, was man schickt, kommt nach Ecuador legal. Es dauert auch nicht allzu lange, dass man das rausfindet. Man muss damit rechnen, dass die Bank ein bisschen überprüft und auch noch wissen muss, wo kommt das Geld genau her, ne? Ist das da auch wirklich versteuert in dem Land? Aber gut, das ist alles auf dem legalen Weg und dann kann man hier anfangen.
Und das Lustige ist ja, dass ihr, dass man damit dann in Ecuador kein Währungsrisiko hat mit dem Dollar.
Nee, so ist es. So ist es ganz genau, ne? Der Dollar. Der Euro steht ja immer noch gut, muss man sagen. Ich glaube, im Moment steht er bei 1,18. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nicht geguckt,
Ja, hört
aber
sich gut an. Hört ungefähr
ja,
um den Dreh,
ungefähr
ja,
so ist
denke ich
es,
auch.
ne?
Ja. Ja. Und jetzt noch zum Abschluss. Gibt es von deiner Seite noch Kommentare, noch etwas, was du loswerden möchtest an die Zuhörer, an die Zuschauer? Und etwas, was du, wo du sagen möchtest, okay, das möchte ich echt, das ist mir noch, das liegt mir noch am Herzen. Ja, dann würde ich dir vorschlagen, das noch kurz mal loszuwerden.
Also ehrlich gesagt, ich habe meiner Meinung nach jetzt schon alles gesagt, was ich wollte, aber ich möchte meinen Zuhörern sagen und Zuschauern sagen, es ist ein schönes Wohnen in Ecuador und ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand mit mir in Verbindung setzen würde.
Super, das ist klasse. Das kommt zu, das folgt jetzt sofort darauf meine nächste Frage. Wie kann man dich am besten kontaktieren?
Also in Hallocasa gibt es meine Telefonnummer.
Super.
Und auch meine Mail.
Super. Ja, und man
Und
kann auch direkt mit dir chatten über Hallocasa. Okay,
ja, und
das
so über die Telefonnummer kann man auch sich mit mir in Verbindung setzen über WhatsApp. Das haben schon einige Leute getan über Hallocasa. Und das funktioniert hervorragend.
Super, klasse. Also Heidi, es war ein sehr, sehr interessantes, schönes Interview mit dir.
Ich
Man
sage auch.
hört dir wirklich die Freude am Leben in Ecuador an. Das schwappt nach Europa über, definitiv. Es ist sehr interessant zu sehen, eigentlich die Einfachheit und manchmal gibt es vielleicht auch einfach den Schub oder den Push, den man braucht, um mal vielleicht auch etwas zu riskieren und vielleicht auch einfach mal hinzufahren und dich auch persönlich mal kennenzulernen auf dem Café und dann
Genau.
sieht man das auch mal aus eigenen aus dem eigenen Blickwinkel.
So ist es. So wie ich das gemacht habe, ich bin hergekommen und habe das Land erstmal kennengelernt, besuchsweise. Bin rumgefahren, ich habe Freunde besucht, die hier gearbeitet haben eine Weile und die waren hier verpflichtet für 3 Jahre. Die sind mit mir überall rumgefahren, ich habe das Land kennen und lieben gelernt. Und dann habe ich mir das lange überlegt, bis ich kam, aber ich bin dann hierher gekommen. Einfach weil ich gedacht habe, hier wirst du glücklich. Und so war
Super, na, ich denke, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich finde es super interessant. Es hat mich, war wirklich eine Freude für mich, mit dir das Interview zu führen. Wir hatten jetzt auch privat viel Kontakt nebenbei und ich weiß, dass wir sowieso jetzt noch in Kontakt bleiben.
Das tun wir.
Heidi, vielen Dank für deine Zeit
Auch vielmals.
und wir beide, wir sprechen
Ja,
miteinander
alles Gute so
weiter.
lange, ne? Und viele
Ich,
Grüße nochmal an
ja.
alle.
Ebenso, vielen Dank, ne?
Bis dann.